Geht's? Ja, also herzlich willkommen zu unserer Sektions B-Sitzung. Ich muss ins Mikrofon sprechen und weil ich nicht nur Sie hier im Raum in angemessenen Abständen, wie ich sehe, herzlich begrüßen möchte, sondern auch die Hörerinnen und Hörer an den Bildschirmen zu Hause sozusagen. Ja, wir werden ja online übertragen und es gibt auch einige, die sich angemeldet haben und das dann mitverfolgen können und wollen. Ja, wir brauchen nun trotzdem, glaube ich, keinen Stress machen, auch wenn wir ein bisschen über der Zeit sind. Wir haben in unserer Sektion heute Morgen keine Absagen. Vier Referentinnen und Referenten und wir beginnen mit einer ganz prominenten Rednerin und auch vor allem einer erfahrenen internationalen Kongressrednerin, Frau Professor Annette Hofmann von der PH Ludwigsburg. Und ich möchte mal sagen, einer ihrer Hauptbeschäftigungen ist sie auch Präsidentin der Internationalen Vereinigung für Sportgeschichte und wir arbeiten ja seit vielen Jahren engstens mit zusammen und sowohl was die Sportgeschichte angeht, aber auch was vor allem die Sportpädagogik und die Praxis der Sportpädagogik angeht, und das ist ein Projekt, mit dem wir in Münster und ihr in Ludwigsburg schon seit vielen Jahren kooperieren. Und der Dritte im Bunde ist Marcel Reinhold, der als Dozent von Münster gemeinsam mit Annette diese Freeluftslief-Exkursion immer gemacht hat. Und Annette hat jetzt in letzter Zeit ja auch ein Buch herausgegeben, in der, das wird sie bestimmt vorstellen, und kleiner Werbeblock können wir gern hier einschalten noch, in dem sie über diese Exkursionen auch berichtet hat und wo verschiedene Artikel da drin sind, über Theorie und Praxis des Freeluftslief. Also ein interessantes Thema, und wir sind sehr gespannt, Annette, auf diese Einblicke in ein inzwischen fast nicht mehr nur norwegisches, sondern auch Ludwigsburger und Münsteraner Phänomen. Ja, bitte.
Dankeschön. Ich muss jetzt hier reinreden, ja. Gut. Okay, vielen Dank, Michael. Auch vielen Dank, Marcel. Du sitzt, glaube ich, auch irgendwo. Ja. Du hast ja schon einiges gesagt. Also es ist wunderbar, mal wieder in eine Gruppe hineinreden zu dürfen. Das letzte halbe Jahr immer auf dem schwarzen Bildschirm und einfach mal wieder live dabei zu sein, dass wir dann auch eine Diskussion haben können. Das ist ja bei Online-Tagungen meistens nur am Rande der Fall. Ja, Michael Krüger hat es schon gesagt, Freeluftslief, das ist ein Phänomen aus Norwegen, und es ist auch etwas, das ich seit ungefähr 15 bis 20 Jahren mit Studierenden erst aus Münster und jetzt aus Ludwigsburg und Münster mache. Allerdings ist es ein Begriff, den kennt vielleicht noch nicht jeder. Man hört den Begriff Freeluftslief und kann schon erahnen, dass es etwas mit Freiluftleben hat, also mit der Natur. Es ist ein Begriff aus dem Norwegischen, der allerdings in verschiedenen skandinavischen Ländern verbreitet ist, auch in Schweden und in Dänemark. Freeluftslief hat also was zu tun mit Freiluftleben, mit Aktionen, mit Freizeitaktivitäten im Freien. Outdoor Life, Outdoor Education sind so ähnliche Begriffe aus dem Englischen. Und wir in Deutschland können es etwas an unsere Erlebnispädagogik anlehnen. Halt, ich muss den hier nehmen. So, wo muss ich hinzeigen? Hier, oder? Oder hier?
Nee, auf dem hier.
Auf Ihren, oder?
Gell?
Ist er nicht an, oder? Entschuldigung. Ja, also mein Vortrag hat überhaupt nichts mit Museen oder Archiven zu tun, sondern es geht wirklich um dieses Phänomen hier. Michael Krüger hat es schon erwähnt, ich habe auch zwei Bücher mit norwegischen Kollegen dazu veröffentlicht. Ich lege sie hier aus, vielleicht möchte jemand im Nachspannen, wir können sie auch rumgehen lassen, aber ich weiß nicht, ob das in Zeiten von Corona möglich ist. Ja, muss jeder selbst entscheiden, ob er sie berühren möchte. Mein Vortrag handelt zum einen über das Aufkommen und die Entwicklung im Freeluftsleaf unter verschiedenen Perspektiven, historisch, kulturell, philosophisch, aber auch pädagogisch. Dann gehe ich etwas auf das Freeluftsleaf in Bildungsinstitutionen, hier vor allem an Schulen ein, und möchte enden mit dem Diskurs zwischen den Traditionalisten und Modernisten in diesem Phänomen Freeluftsleaf. In meinem Resümee werde ich nur einen kleinen Ausblick geben auf ein neues Phänomen, und zwar das urbane oder englischer Begriff Urban Freeluftsleaf. Ja, was versteht man unter Freeluftsleaf? Das ist gar nicht so einfach, da jeder für sich eine eigene Definition gefunden hat. Das norwegische Umweltministerium hat zwar einen Anhalt für sich eine Definition, und zwar Aufenthalt und Bewegung im Freien und in der Freizeit, um die Natur zu genießen und zu erleben. Das ist so eine Leitlinie. Diese kann man untergliedern in vier Aspekte. Zum einen die Natur ganzheitlich mit allen Sinnen zu erleben und zu teilen. Sinnen heißt natürlich auch das Wetter, die Kälte, wie man hier sieht. Und diese Person, die ist hier anwesend im Raum, die hier diese Kälte erfährt. Bei minus 35 Grad waren das damals. Marcel. Dann Aktivitäten werden ohne Konkurrenzgedanken durchgeführt. Also nicht wie im Sport. Wir haben ja Natursport. Den Sportbegriff haben wir da ja vorhin noch nicht richtig oder noch gar nicht richtig angeschaut. Also es sind einfach Aktivitäten, wo es nicht um Wettkampf, um Erstbesteigung, um der Schnellste zu sein oder die längste Tour durchzuführen geht, sondern es geht einfach ohne Konkurrenz und auch ohne persönliche Rekorde. Diese Aktivitäten sollten möglichst in Harmonie mit der Natur durchgeführt werden. Sie sollen wenig die Natur belasten oder gar zerstören. Wobei es ja immer die Frage ist, der Mensch ist ja jedes Mal eine Belastung für die Natur. Und dann, das kommt dann noch in meiner Diskussion zwischen den Traditionalisten und den Modernisten, eigentlich sollte kein Gebrauch von technischen Hilfsmitteln sein, wie zum Beispiel Skilifte, Schneemobile oder anderes. Das Umweltministerium Norwegen hat zum Freeluftsleaf auch gesagt, ist jetzt auf Englisch, die zentralen Begriffe habe ich extra fett gedruckt, es ist designed to serve both the individual, also das Individuelle, und die Gesellschaft, and the society. As such, it contributes to citizens' quality of life, also zu einer Lebensqualität der Bürger soll es beitragen. Und dann eben unten nochmals die Betonung des Draußenseins während der Freizeit, also nicht während der Arbeit, sondern während der Freizeit und hier die Natur zu erleben. Es geht um die Erfahrung von Ursprünglichen. Wenn wir in Norwegen sind, bei diesen Freeluftsleaf-Aktivitäten, die ich mit den Studierenden mache, da sagen uns die norwegischen Kollegen immer und Kolleginnen, sie sagen, wir gehen nicht raus oder wir gehen in die Natur, sondern wir gehen in die Natur hinein, into nature. Ja, das ist ganz, ganz wichtig beim Freeluftsleaf. Und das ist eben das, was ich gerade berichtet habe, auch, dass es um die Erfahrungen geht. Jetzt hält es wieder. Vielleicht können Sie draufdrücken. Es kommt nicht so ein schönes Bild, wo wir in die Natur hineingegangen sind. Also wir sind in den Gletscher hineingegangen mit unseren Skien. Ja, ich habe aber schon gesagt, es gibt keine allgemeine Definition, sondern es ist immer individuell, was eine Person unter Freeluftsleaf versteht. Unser deutscher Kollege, der seit vielen Jahren oben, wo wir hingehen, in der Finnmark lebt, der sagt, für ihn ist schon Schneeschippen Freeluftsleaf. Während seine norwegischen Kollegen sagen, das ist doch kein Freeluftsleaf. Aber er sagt, warum soll es kein Freeluftsleaf sein? Ja, deshalb sehr individuell. Nächste bitte. Inhalte kann man sich vorstellen, alles, was man draußen machen kann, im Sommer, im Winter, Herbst, Frühling, also zu jeder Jahreszeit, im Wald, im Gebirge, auf den Wiesen, wandern, klettern und so weiter. Aber was auch dazu gehört, ist das Angeln und das Jagen. also nicht erschrecken, ja, fischen, aber auch ein Rentier jagen, dann aber auch die Verwertung und dass alles verwertet wird. Dann auch das Übernachten draußen, der Aufenthalt draußen. Also wir bauen Schneehöhlen und schlafen drin oder wir machen uns irgendwelche Unterkünfte aus anderem Material, das im Wald zu finden ist. Das ist auch Teil des Freeluftslifts. Und was immer dazu gehört, ist eine Lagerstätte, ein Lager anzufertigen mit Feuer. Also es ist immer eine Feuerstelle da. Ja, weiter? Ja, okay. Halt zurück eins. Ich habe vorhin gesagt, es ist ein Lebensstil in Norwegen, ein kulturelles Phänomen. Es wird wirklich, es geht durch alle Altersgruppen hindurch, wenn man da oben in der Finnmark ist. Also es ist in der Arktik, im arktischen Zirkel oben. Man findet Kinder draußen zu jeder Wetterzeit. Die Kleinen sind schon hier, die haben keine Kinderwägen wie bei uns. Sie werden mit solchen Schlitten durch den Schnee gezogen. Man findet aber auch andere Form, die Kinder sitzen auf dem Schlitten, die Eltern sind gar nicht da, die sind in einem Restaurant drin, die Kinder werden draußen gelassen, das bei Minustemperaturen. Schulkinder gehen mit den Skien zur Schule, aber auch mit dem Fahrrad im Winter durch den Schnee. Während der Pausen werden die Ski genutzt von den Kindern auf dem Schulhof. Die Kinder machen Lagerfeuer auf den Schulhöfen. Also sie sind sehr viel draußen, auch in ihrem Schulalltag. Zumindest dort oben. Ich kann jetzt nicht für Oslo sprechen. Ja? Ich rede jetzt von der Finnmark. Ja, eins weiter. Zu den Anfängen. Im Prinzip haben wir einiges davon schon bei Marcel vorhin gehört. Die Entwicklung des Bergsports hat gewisse Parallelen zur Entwicklung des Freeluftslifts. Und zwar eine Wurzel des Freeluftslifts ist in der aufkommenden Natur- und Nationalromantik im 19. Jahrhundert angesehen. Also einer Epoche, in der es allgemein in Europa zu einer Idealisierung der Natur kam, die sich vor allem auch nicht nur in der Lebensform, sondern auch in Kunst und Literatur spiegelte. Die Freiheitsideale, ursprünglich als eine Reaktion auf die Einschränkung der Aufklärung formuliert, wurden konkret in der Freiheit des Geistes und der freien Natur gesucht. Und was wir auch gehört haben, die Natur wurde jetzt nicht nur als Feind angesehen, sondern als etwas Interessantes, aus dem man Erholung und Freude schöpfen kann. Die Schönheit der Natur, auch in bis dahin unwegsamen Gebieten, wurde nach und nach erkannt. Es zeigte sich daran, dass verschiedene Regionen, Naturregionen, auch hier die alpinen Regionen zunehmend erwandert und erschlossen wurden. In dieser Zeit wurde fast zeitgleich, wurden die Berge Norwegens, die deutschen Mittelgebirge und die Alpen für den Terrorismus erschlossen. Es wurden verschiedene Institutionen gegründet. Der norwegische Touristenverein, das ist so ein bisschen wie unser DAV, wurde schon 1868 gegründet. Und davor schon der österreichische Alpenverein, der Schweizer Alpenverein 1862 und 1863 und der deutsche Alpenverein ja auch fast zeitgleich, 2-3 Jahre später, 1869. Für die Norweger ist aber auch der, eins weiter bitte, der norwegische Nationaldichter sehr wichtig, wenn es um Freeluftsliv geht, weil er war in seinem Gedicht Auf der Hochebene der Erste, der dieses Wort überhaupt erwähnt hatte. Ich habe es hier grün geschrieben, Freeluftsliv für meine Gedanken. Wenn er auf der Hochebene sitzt, dann können sich die Gedanken ausbreiten. Wir haben unten hier im Museum oder jetzt oben im Museum hier ähnliche Zitate. Ja, ich glaube, jetzt haben wir, ich weiß nicht, ob wir die Zeit haben, das noch.
Ich habe es abfotografiert, ja, hier.
Sondern hier sagte einer 1845, ein Herr Schaubach, sondern es war die großartige Einsamkeit hoher Berggipfel, die mich zu ihnen zog, wo ich meinen Gedanken freien Lauf lassen konnte. Also hier in Europa, in Mitteleuropa Ähnliches. Eine weitere ganz wichtige Figur für die Verbreitung des Freeluftslifts und des Gedankens ist, eins weiter, ist Fridtjof Nansen. Ich denke, viele haben den Namen schon gehört. Fridtjof Nansen hat ja die Überquerung von Grönland auf Skiern 1888 durchführt. 2 Jahre später hat er dann auch ein Buch herausgebracht. Er hat Vorträge zu Friedluftsliff gehalten, hat einen eigenen Aufsatz dazu verfasst. Und er sagt, Friedluftsliff ist das freie, einfache Leben in der frischen Luft, das uns das Privileg wiedergibt, das zu tun, was die ursprüngliche Bestimmung des Menschen ist. Ja, dann auch Urbanisierung, Industrialisierung, also wir sehen überall Parallelen. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts spielt eine Rolle für die Entwicklung des Friedluftslifts. Die Menschen hatten mehr Freizeit zum einen, sie konnten raus in die Natur und zum anderen wollten sie auch der dicken Luft der Stadt entkommen und die freie Luft zu atmen, die freie Luft des Friedluftslifts. Und dann eine weitere Wurzel, worin man die Wurzeln des heutigen Friedluftslifts sieht, ist, dass die Norweger durch ihr Naturvolk, die Samen, eins weiter, eine besondere Berührung zur Natur haben und auch deren Aktivitäten in ihr Friedluftsliff mit einbeziehen. Das sind übrigens zwei norwegische Studierende, die uns einmal betreut haben während unseres Aufenthaltes. Man sieht hier auch die traditionelle Kleidung, was nicht unüblich ist, dass Menschen in ihrer traditionellen Kleidung, das ist jetzt eine Festkleidung, aber auch im Alltag zu sehen sind, oben in der Finnmark. Bisschen wie in Bayern, wo man ja auch in der Lederhose rumlaufen kann oder im Dirndl. So ist auch da oben ist noch ein Bewusstsein für die Kultur und für die Kleidungskultur zu sehen. Dann haben wir philosophische Ansätze. Eins weiter bitte. Und zwar die bekannten norwegischen Philosophen Peter Wessel Zapfe und Arne Næss waren dem Friedluftsliff sehr eng verbunden. Sie waren selbst Menschen, die sehr viel Friedluftsliff-Aktivitäten durchgeführt haben und haben sie in den Mittelpunkt ihrer philosophischen Überlegung gesetzt. Beide, zum Beispiel, und es ging darin um das Verhältnis des Menschen zur Natur, ihrer existenzphilosophischen Gedanken und Betrachtungen. Beiden ging es um ein gehaltvolleres und bewussteres Leben im und durch Friedluftsliff. Zapfes Lebenswerk dreht sich vor allem um das besondere Verhältnis der Norweger zur Natur und zum Friedluftsliff, innerhalb dessen alle Wert- und Existenzfragen zu betrachten sind. Dann haben wir natürlich, eins weiter bitte, noch gesellschaftliche Grundbedingungen, die es bei uns zum Beispiel in Deutschland überhaupt nicht gibt, damit man Friedluftsliff in dieser Art und Weise, wie es die Norweger machen, durchführen können. Zum einen steht die Regierung voll und ganz dahinter. Es gab verschiedene Jahre des Friedluftsliff, 1993 und 2005, in dem die Regierung viele Aktivitäten durchgeführt hat, Friedluftsliff angeschubst hat, die Menschen darauf hingewiesen hat und so weiter, rauszugehen in die Natur. Es gibt auch zwei Gesetze. Sie haben bestimmt alle schon davon gehört, das Allmannsretten, Recht auf den Durchgang, sage ich nachher noch was, und das Friedluftsloven, ein Erholungsgesetz in der Natur. Weiter. Eine ganz wichtige Rolle ist natürlich auch die Besiedlung. Schauen wir Norwegen als Ganzes an, so gibt es dort 13 Personen pro Quadratkilometer. Bei uns in Deutschland, weiter unten, sind es 226. Also wenn man diese Dichte der Einwohner sieht, sieht man schon, dass man sich ganz anders in der Natur bewegen kann. Und oben der Finnmark, wo wir immer hingehen, leben nur 1,5 Personen pro Quadratkilometer. Ja, man muss gar nicht unbedingt irgendeine Person treffen, wenn man da oben ist und länger ist. Ja, ganz kurz zu den beiden Gesetzen. Das Allmannsretten, Jedermannsrecht, Gesetz heißt, dass man auf nicht kultiviertem Land dazu berechtigt ist, sich zu Fuß mit Ski, Schlitten, Pferd, Fahrrad fortzubewegen, vorausgesetzt, dies geschieht mit Rücksicht und der nötigen Vorsicht. Ja, dann, was aber auch wichtig ist, also bei uns gibt es ja häufig Einschränkungen und so, aber die gibt es oben nicht. Also ich kann hier überall laufen mit sämtlichen Geräten. Zu jeder Jahreszeit. Ausgenommen sind Privatgrundstücke, je nachdem, oder eingezäumte Areale, die von Eigentümern genutzt werden. Eins weiter. Das Gleiche gilt auch für das Wasser. See, Meer, da dürfen Sie hin, ohne irgendwelche Beschränkungen auch. Es gibt keine Strände, die man nicht besuchen darf, anders als zum Beispiel in Italien, Griechenland, dann sind Strandstücke nicht zu betreten oder gehören irgendjemandem. Das ist nicht der Fall. Man darf hier überall hin in Norwegen. Dann haben wir ja schon öfter gehört, ach, ich kann überall mein Zelt aufstellen in Norwegen. Das ist sowas, was hier in Deutschland durch die Bevölkerung geht. Es stimmt auch, also ich könnte jetzt in jemandens Garten gehen, muss aber wenigstens 150 Meter weg von dessen Wohnhaus sein und darf es auch nicht länger als 2 Tage machen. Ja? Aber hier haben wir eine Offenheit, um eben auch draußen in der Natur uns zu bewegen. Das nächste Gesetz ist eigentlich relativ gleich, darauf möchte ich jetzt auch nicht größer eingehen. Eins weiter. Ja, jetzt sagen wir immer, ach, die Norweger, machen die das jetzt alle oder nicht? Es gibt hier verschiedene Untersuchungen. 1993, 2001, es waren auch die Jahre des Friluftslifts, da gab es wohl aufgrund Umfragen das Ergebnis, dass fast 90% der Bevölkerung auch rausgeht und irgendeine Form des Friluftslifts macht, wie auch immer diese aussieht. Es muss nicht immer diese Extremform sein. Und dann gab es noch eine Befragung, wie häufig, ja, 68 Mal im Jahr, das ist jetzt ein Durchschnittswert, aber es ist eben nicht nur einmal. Nächste Folie. Interessant ist auch, wer macht es? Wir haben ja, wenn schon 87% der Bevölkerung das macht, dann darf da auch kein großer Unterschied zwischen Männern und Frauen sein. Es ist auch so, beide Geschlechtergruppen machen sehr viel Friluftsliv. Allerdings gibt es hier zur Untersuchung, dass sie verschiedene Formen machen. Dass man die Frauen eher beim Bärenpflücken findet, also bei den traditionelleren Formen und weniger bei extremeren Formen des Friluftsliv. Aber hier, wenn man unsere Studierenden anschaut, auch hier bunt gemischt, Männer und Frauen. Weiter? Dritte, weiß ich jetzt nicht, wer als drittes divers dabei war. Ja, das ist unsere Partnerin oben in Norwegen. Ich wollte nur mal dieses Bild zeigen. Sie lebt für Friluftsliv, sie und ihre Familie. Da gibt es auch Fernsehsendungen, die sie und ihre Familie gemacht hat, um zu zeigen, wie man mit Kindern Friluftsliv macht. Und sie kam dann zu uns, musste ein Auto nehmen. Die kommt mit Schlitten oben auf ihrem Auto. Das Auto selbst ist voll mit kleineren Hundekäfigen. 4, 5 Hunde waren mit dabei. So bewegt die sich durch die Region, macht alles selbst, holt den Schlitten runter und so weiter. Also das ist eine Frau, die verkörpert wirklich Friluftsliv. Also es ist nicht nur für Männer. Ich wollte sagen, die Frauen, manche Frauen machen auch die extremere Sachen. So, dann wollte ich noch auf die Schule eingehen. Es ist Bestandteil der Schulen in Norwegen. Eins weiter bitte. Und zwar 1903 wurde schon zum ersten Mal ein Lehrbuch dazu herausgegeben. Seit 1920 sind Exkursionen in die Natur verpflichtend. Haben wir ja auch in Deutschland. Ja, ich weiß es ja nicht, aber ich denke, das ist auch sehr lange die Tradition. Aber der Begriff in dem Lehrplan ist seit 1930 da und seit 1974 ist es ein selbstständiges, ja, kein ganz eigenes Unterrichtsfach, aber Teil des Sportunterrichts. Oder der Leibeserziehung, wie es in Norwegen heißt. Eins weiter, nur mal ein kurzes Beispiel. In den ersten 4 Schuljahren, da macht man eben immer wieder verschiedene Aktivitäten draußen. 5. bis 7. Schuljahr wird dann der Sportunterricht halbiert mit Friluftsunterricht. Und ab dem 8. bis 10. Schuljahr, dann ist es ein Drittel sozusagen des Sportunterrichts, was Friluftsliv ist. Was macht man da beim Friluftsliv in der Schule? Eins weiter. Es geht darum, die Natur kennenzulernen, von der Natur zu lernen, mit der Natur zu lernen und über die Natur zu lernen. Und ich denke, entsprechend sind auch die Bilder so ein bisschen hier zu sehen. Ich habe gesagt, es geht auch um Fischen und um Jagen. Das heißt, da oben haben wir einen Fisch. Dann wollen wir aber auch sehen, wie der innen aussieht und was der gegessen hat. Und wir essen nachher das Fleisch des Fisches. Schneehühner werden traditionell gefangen, hier mit so Büschen, so traditionelle Fallen, die wir da anlegen, und schauen uns dann aber auch an, wie sieht denn so ein Schneehuhn aus, und nachher wird alles verwertet, bis auf die Knochen und Federn. Ja. Und das sind Dinge, die die Kinder in Schule und zum Teil auch schon im Kindergarten lernen, wie eben aber auch Feuer zu machen, Feuer ohne ein Streichholz oder nur ein Streichholz, ja, Feuer aus nassem Holz und so weiter. Einfach das Überleben in der Natur zu erfahren und zu lernen. Schneehütten bauen, Schneehöhlen bauen, verschiedene Formen. Ja, eins weiter. So, jetzt hatte ich vorhin schon gesagt, es gibt heute so ein bisschen eine Auseinandersetzung zwischen den Traditionalisten und den Modernisten. Einer der führenden Vertreter des traditionellen Friluftsliff ist Nils Fahrlund. Ganz bekannter Mensch, hat auch in Deutschland schon sehr viele Vorträge zu Friluftsliff gehalten. Und er verteidigt diesen traditionellen Ansatz. Und für ihn ist es wichtig, dass Friluftsliff ganz ohne irgendwelche technische Hilfsmittel gemacht werden. Jetzt gehen wir eins weiter. Wenn man aber heute schaut und auch die Menschen fragt, hier links haben wir traditionelle Formen des Friluftsliffs, ja. Rechts, man sieht wahnsinnig viele Menschen mit Schneemobilen da oben. Und sie sagen, ich mache Friluftsliff. Für die ist es Friluftsliff. Die fahren mit ihrem Schneemobil raus, 2-3 Stunden, da gibt es wahnsinnig viel Natur, treffen sich da, machen Lagerfeuer, essen an dem Feuer, fahren wieder zurück. Auch sie waren draußen, ja, ist ihre Form. Andere gehen Skifahren wie bei uns, alpines Skifahren, nehmen Lifte. Auch sie sagen, es ist Friluftsliff. Ja? Also mittlerweile teilt sich der Begriff so ein bisschen aus, dass es gar nicht mehr dieses ganz Ursprüngliche ist. Und das sind auch wirklich große Diskussionen in Norwegen. Und es kommt auch zu Problemen und Kontroversen zwischen diesen beiden Ansätzen. Übrigens, das ist dieser Schlitten, den die Kollegin dabei hatte, ja, jetzt beladen mit ihrem Zelt und alles für die Hunde. Ja, es ist ein ziemlich eindrucksvolles Ding, wenn man das dann unten im Schnee sieht. Noch eins weiter. Ja. Das Verständnis von Friluftsliff hat sich in Norwegen in den letzten Jahrzehnten geändert. Es besteht ein Spannungsfeld zwischen traditionellen und modernen Ansätzen. Und zudem spielt die Pädagogik eine immer größere Rolle. Mit dieser Aufnahme in die Schule kommen auch pädagogische Ansätze dazu, die ganz stark unserer Erlebnispädagogik ähneln. Und zwar kommen da die Reflexionsphasen dazu und so weiter, um eben diesen pädagogischen Charakter dann auch zu bekommen und damit man es vertreten kann in den Schulen. Heutzutage überlegt man jetzt neu und jetzt in Zeiten der Corona vor allem, wie kann ich diese zunehmende Technisierung, die jetzt im Friluftsliff aufkommt, rausnehmen. Da möchte ich gerne das letzte Bild noch haben. Und zwar ist so ein neuer Trend, vor allem von den Kollegen der Sporthochschule in Oslo, ist das urbane Friluftsliff. Sie möchten gern das Friluftsliff, dass man jetzt nicht mehr reist in Gegenden, wo es einsam ist, wo besonders hohe Berge sind oder Schnee liegt, sondern dass man es vor Ort macht. Und es ist nicht ganz klar, das Bild hier vorne sieht man eine Hängematte. Auf dieser Hängematte sind ein oder zwei Studierende. Und die Kollegen haben mir gesagt, sie haben den Studierenden die Aufgabe gegeben, in ihrem näheren Umfeld, wo trifft die Stadt die Natur, Stellen zu finden und da zu übernachten mit einer Hängematte. Die mussten alle mit ihren Hängematten raus und ein oder zwei Nächte da um Oslo herum übernachten und dann von ihren Erfahrung berichten. Also da versucht man jetzt ein bisschen neue Wege, dass auch dieses Urbane so ein bisschen mit reinkommt, weil auch da gibt es ja die freie Luft, ob es immer grün ist, ob wie auch immer, ist, ja, muss man schauen, aber man möchte die Stadt mit reinbringen, um dadurch auch nachhaltiger zu sein und nicht immer raus und das dann auch zukünftigen Schülergruppen vermitteln. Eins weiter. Dann bedanke ich mich und das war ein kleiner Einblick in das norwegische Friluftsliv, vor allem im Winter.
Ja, super, vielen Dank, Annette, für den interessanten Vortrag. Zum Schluss fiel mir ein, man hätte ja Interviews mit Obdachlosen machen können, wie die denn das mit dem Friluftslift, dann dem urbanen Friluftslift. Entschuldigung für die unpassende Zusatzbemerkung. Ich möchte die Diskussion eröffnen. Wer hat Fragen, bitteschön. Moment, ich muss Ihnen das Mikrofon geben. Jetzt habe ich natürlich meine.
Achso. Sie müssen es selber halten. Sie haben zwar die Hundeschlitten mit erwähnt drauf, aber im Grunde genommen sind die Hundeschlitten eher für die Touristen noch da. Es ist nicht so viel, dass die privat jetzt so viele Hundeschlittenrennen machen oder Rentierschlittenrennen. Norwegen hat einen riesen Tourismus, auch wegen der Natur. Ich bin im Jahr 6-8 Mal in Norwegen auf Schiffen, also halte Lektorenvorträge. Und diese ganzen Snowmobiles, die sind natürlich für mich jetzt nicht unbedingt Freiluft, das ist Motorradfahren, ne?
Ja. Ja. Und da oben der Finnmark gibt es sehr viele Private, die ihre Hunde haben. Ja? Und man macht nicht immer nur einen Schlitten davor, sondern man läuft Skilanglauf ja, mit denen. Da mache ich 2, 3 vorne dran.
Dogwalking, ja. Hunde lüften gehen.
Ski-Jöring, ja. Aber man findet sehr viele, vor allem gibt es ja da das größte Rennen, die Finnmark, ist Finnmark-Löpet. Ja. Und also in der Finnmark, ich kann nicht für andere Regionen sprechen, okay. Finde ich auch für Nicht-Touristen sehr viele.
Ja gut, die Finnmark mit bis zu minus 40 Grad im Winter, ne? Ja. Ist nicht jedermanns Sache. Ja, ja. Ne? Ich war 2 Mal da, es ist wirklich bitterkalt.
Ja,
ne?
Ja, wir wissen es.
Ja, weitere Fragen oder eigene Erfahrungen?
Was ich vielleicht noch sagen will, wir diskutieren jedes Mal mit den Kollegen, kann man auch bei uns Friluftsliv machen, weil ich sehe das, was wir machen, wir gehen ja auch raus in die Natur, ja. Wir setzen uns hin und so weiter. Die sagen immer, nein, es ist kein Friluftsliv. Ja? Die Norweger sind sehr von ihrem Friluftsliv überzeugt. Es gibt jetzt sehr viele internationale Unis, die es auch aufgreifen, die hinreisen oder versuchen, so ähnliche Dinge bei uns in Zentraleuropa zu machen. Aber die Norweger sind sehr überzeugt von ihrem Friluftsliv. Ja. Und das ist eine spannende Diskussion. Das, ja. Aber
Annette, ich denke, du hast es ja auch angedeutet, es gibt ja doch viele Parallelen und Analogien zur deutschen, in Anführungszeichen deutschen, das ist ja im Endeffekt ein europäisches Phänomen, dieses erlebnispädagogische Ansätze, die ja auch in Frankreich oder in der Schweiz aber soweit ich weiß, auch in England Outdoor Education und so weiter gibt. Es wäre vielleicht auch eine Anregung, mal sozusagen ein vergleichendes Projekt da dazu auch anzustrengen, inwieweit dieser reformpädagogische Gedanke letztlich um 1900, der da aufkam, und dann zu solchen pädagogischen, möchte ich mal sagen, Konsequenzen geführt hat in der im Schulsport, aber auch in den Universitätsszenen, dass die Studenten selber sowas ja auch in die Hand genommen haben.
Also Norwegen, ein Grund, dass es auch so stark verankert ist an den Schulen, ist, es gab ein paar Naturunglücke in den 70er und 80er Jahren. Ja. Lawinen und Kinder sind gestorben und auch andere Unglücke. Und man möchte einfach die Bevölkerung auch fit machen, ja, draußen zu überleben, ja. Weil das eben so ein Naturland ist. Ja.
Ich meine, aus pädagogischer Sicht ist es heute notwendiger denn je, sozusagen Kinder und Jugendliche insbesondere mit auch den Gefahren, aber auch den Möglichkeiten positiver Art der Natur vertraut zu machen. Es ist ja doch eindeutig, dass eine gewisse Entfremdung stattgefunden hat, die auch zu einer Fehleinschätzung führen dessen, was Natur bedeutet. Ja.
Komm. Kommt nicht auch dieser Gedanke daher, dass erst ab 1970er Jahren, ab dem Ölboom letztlich, die Überlebenschance für die Norweger sehr, sehr gering war? Das heißt, die mussten draußen leben, die mussten fischen, die mussten auf den Berg gehen, mussten Beeren sammeln, all das. Erst die 70er Jahre haben ihnen letztlich dann auch das Geld gebracht. Aber sie konnten ja gar nicht raus, sie konnten auch gar nicht reisen. Sie sind auf ihre eigene Hütte, auf den Fjell hochgegangen oder auf die Hütte von der Tante, die es eben am Fjord hatte. Und es wurde gefischt, um dann auch die eigenen Bestände aufzufrischen. Das ist, glaube ich, der Grundgedanke gewesen auch für das Freiluft.
Ja, und es hängt auch wieder historisch damit zusammen. Es war ja ganz lang besetzt, Norwegen, ja, durch die Schweden. Und mit diesem Aufkommen von Friedlufsiff, das war auch, als Norwegen eine Unabhängigkeit erreicht hat. Ja. Und das haben sie auch da ausdrücken wollen. Sie haben das betont, also waren stolz auf ihr Friedlufsiff, wie sie es ja auch nennen. Ja.
Okay. Ja, ich denke, sind noch Fragen? Wenn keine Fragen mehr sind, dann würden wir zum nächsten Vortrag.
Nur eine technische Frage.
Ja, bitte.
Kann man das Licht ausmachen, dass man die Bilder besser sieht?
Kann man.
Nicht jetzt, aber.
Ja. 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 Gut, Annette, ganz herzlichen Dank für die anregende Präsentation. So, dann möchte ich.